Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier. Von und mit Anton Hirschfeld und Matthias Ebner und wie immer aufgezeichnet im Museum der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan hier in Freising. Und heute an einem ganz besonderen Tag, der für mich als Brauer und für uns als Brauereimitarbeiter was ganz Besonderes ist. Für jeden Bierliebhaber eigentlich hier in Bayern und in Deutschland. Der 23. April 2021. Happy Birthday, Bayerisches Reinheitsgebot zu 505 Jahren. Und dafür stoßen wir an auf jeden Fall. Oder Done?
Definitiv. Definitiv. Wir haben ja nachher noch einen Livestream.
Genau.
Wenn ihr diese Episode hört, könnt ihr es euch natürlich im Real Life anschauen auf Facebook
und auf YouTube.
Mhm. Und auch Servus von mir.
Also wir sind schon ein bisschen aufgeregt.
Wir sind wahnsinnig heiß. Man muss dazu sagen, dieses Thema ist natürlich für jeden in der Brauwelt ein ganz besonderes. Das Reinheitsgebot ist ja im Endeffekt die Basis des Bierbrauens. Auch wenn es oft in der Welt natürlich nicht mehr oder nicht in Gebrauch ist, sage ich jetzt mal.
Ja, es ist halt die Basis für bayerisches Bierbrauen, für deutsches Bierbrauen, keine Frage. Es bildet einfach die Grundidee, wie man in Bayern, in Deutschland Biere braut. Und ich habe da oft Diskussionen, Gespräche darüber natürlich, ob es noch zeitgemäß ist, vor allem am internationalen Parkett, weil es natürlich sehr viele moderne Methoden gibt oder ähnliches. Aber ich finde einfach, um authentische, bayerische, deutsche Bierstile brauen zu können, ist einfach das Reinheitsgebot unabdingbar. Es ist nicht nur technische Fortschritt, sage ich jetzt mal, welche Rohstoffe für das Bierbrauen verwendet werden dürfen, sondern es hat auch einen wahnsinnig wichtigen kulturellen Aspekt und Werbeaspekt für unser Bier. Wie die Martina Gastel in unserem Podcast ja schon mal gesagt hat, Clean Label Produkte sind wahnsinnig wichtig heutzutage, also sprich, dass man weiß, was drinnen ist und dass man weiß, wie es hergestellt wird, und das bietet uns einfach unser bayerisches Bier und unser Reinheitsgebot. Und dahingehend,
ich kann sagen, da hat man es relativ einfach beim bayerischen Bier.
Ja, da weiß man, was drinnen ist. Ich meine, es gibt natürlich eine extreme Vielfalt. Es gibt ja, was weiß ich, wie viele Malzsorten, wie viele verschiedene 100 Hopfensorten, Hefestämme und dann mit den allen Brauparametern, die man hat. Ja, die verschiedensten Maischprogramme. Wir werden das ja später noch in unserem Livestream uns anschauen. Ja, wir werden zwei Helle nebeneinander verkosten, unser Original und unser neues Weinstephaner Helles, die einen unterschiedlichen Charakter haben, obwohl sie im selben Bierstil daheim sind, aber das natürlich auch mit unterschiedlichen Hopfen, die wir verwendet haben, unterschiedliche Rohstoffe, aber vor allem auch unterschiedliches Maischverfahren, dass das eine Bier halt ein bisschen kerniger, ein bisschen charaktervoller macht, das andere dadurch ein bisschen schlanker und eleganter und milder. Und allein all diese Parameter und technischen Möglichkeiten, die ich habe, durch Temperatursteuerung, durch Rezepte quasi im Sudhaus, durch Hefestämme und, kann ich so viel verschiedene Biere brauen. Also da wird es auch nicht langweilig.
Dass die Vielfalt der Biere eben auch durch wenige Zutaten gegeben ist.
Ja, absolut.
Das ist was man immer wieder betonen muss eigentlich, weil man hat trotz maximal 4 Zutaten eine unfassbare weite Range an Möglichkeiten. Und dann liegt es am Brauer.
Es liegt am Brauer und es liegt dann natürlich auch ein bisschen an den lokalen und technischen Gegebenheiten. Es liegt auch an der Philosophie. Also was möchte man natürlich als Marke, als Brauerei haben. Aber all das ist eine unendliche Bandbreite an Möglichkeiten, die Leitplanken. Ich will gar nicht sagen Vorschriften, das klingt ja, ist immer so ein mittlerweile negativ behaftetes Begriff, aber ich sage jetzt mal einfach diesen Rahmen, dieses Gerüst, das uns das Reinheitsgebot gibt, als Wegweiser, wie man in Bayern traditionell, aber auch einfach noch heute Bier braut, ist einfach eine wunderbare Sache und es definiert auch so ein bisschen einfach das, wer wir als Handwerker, als Brauer, als Hersteller von einem wunderbaren Lebens- und Genussmittel einfach stehen und für was wir stehen.
Und du hast es jetzt schon angesprochen, was heute immer noch gemacht wird. Das ist ja historisch gesehen 505 Jahre alt. Und was viele nicht wissen, die weltweit älteste noch gültige lebensmittelrechtliche Bestimmung, und jetzt bin ich sehr froh, dass ich das vielerfach herausgekriegt habe, die natürlich heute noch in Gebrauch ist. Und Damit sind wir auch schon bei der Historie, die ich da an der Stelle kurz anschneiden möchte. Vor 505 Jahren wurde das Reinheitsgebot verkündet. Herzog Wilhelm IV. Und sein Bruder Herzog Ludwig X. waren das damals. Für alle, die die Geschichte nicht kennen, nur mal kurz skizziert, der Landshut der Erbfolgekrieg am Anfang des 16. Jahrhunderts war der Auslöser dafür. Wir haben da sehr viele, in der Folge war das Land natürlich größer, man brauchte einheitliche Gesetze und eines dieser Gesetze war eben dieses Reinheitsgebot. Was aber nicht nur der Grund war, dass man sich gedacht hat, ja, wir brauchen jetzt irgendwas, was das Bier reguliert, sondern das hat viele verschiedene Gründe gehabt. Zum einen wollte man ausschließen, wollte man seine Bürger schützen und damit ausschließen, dass irgendwelche giftigen Zusatzstoffe ins Bier kommen. Das waren zum Beispiel irgendwelche Wurzeln, die man versucht hat reinzumischen. Man hat viel experimentiert mit verschiedensten Sachen, um das Bier anders schmecken zu lassen und hat aber, auf gut Deutsch gesagt, auf die Gesundheit der Menschen ein bisschen gepfiffen. Was aber auch ein großer Grund war, und das darf man nicht vergessen, war, dass man andere Getreidesorten gebraucht hat, um Brot zu backen. Das heißt, man hat sich auf diese Gerste beschränkt und deswegen, um dieser Nahrungsknappheit ein bisschen entgegenzuwirken, die damals vorherrschte, sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, weil man auf der einen Seite was nur fürs Bier hergenommen hat und auf der anderen Seite dann Sachen auch fürs Brot wiederum schützen wollte, um dieser Nahrungsknappheit eben ein bisschen zu entgehen. Das Reinheitsgebot 1516, das war nicht das erste seiner Art. Es war aber das erste flächendeckende. Und das muss man dazu sagen, es hat zum Beispiel in Augsburg schon 1156 eine Vorläuferregelung gegeben, in Nürnberg 1293, Weimar, Weißensee, München. Es hat Vorläuferregelungen gegeben, an denen sich das mit Sicherheit auch orientiert hat. Aber das erste flächendeckende war dann 1516. Und eigentlich ist es schon ein bisschen lustig, dass wir halt immer noch da sitzen, nach über 500 Jahren und immer noch Biere trinken, die nach demselben Grundsatz gebraut werden. Weil das schon irgendwie ein tolles Gefühl ist, sage ich jetzt mal. Wenn man sich überlegt, dass es hat sich mit Sicherheit viel verändert im Bierbrauen. Da braucht man es nicht unterhalten. Ich glaube, es in der Forschung in den letzten 50, 60 Jahren für Fortschritte gemacht worden sind, man konnte es nicht mehr vergleichen. Aber dass der Grundsatz immer nur derselbe ist, das macht dann auch ein bisschen stolz, irgendwie, muss ich sagen. Und jetzt hätte ich aber auch eine Frage an dich, weil es fehlt ja im Reinheitsgebot heute nicht mehr, aber damals fehlte eine Zutat, und zwar die Hefe. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum diese Hefe überhaupt gefehlt hat. Warum war die im Reinheitsgebot nicht enthalten? Obwohl die Hefe ja schon immer im Brauprozess dabei war.
Ja, na, damals hat man halt nicht genau gewusst, was die Hefe wirklich macht oder für eine Rolle sie spielt. Man hat gewusst, da ist ein Zeig, also irgendein Schlatz, ja. Der Brauer hat es dann einfach Zeug genannt, also dieses dickflüssige Zeug, was sich da ansammelt beim Bierbrauen, dass das irgendwie eine Rolle spielt, hat man schon gewusst. Man hat das dann auch Zeug geben genannt. Also man hat dann diesen dickflüssigen Brei genommen und zum Bier hinzugegeben, damit da halt die Gärung einsetzt und passiert und aus dem Bier auch was Wohlschmeckendes wird. Und was der aber genau für Rolle spielt, dass die Hefe ein eigener Mikroorganismus ist, der nach seinen eigenen Regeln spielt, der Temperaturoptima hat, der, wie wir heute wissen, pH-Optima hat, ein Spektrum hat an Aminosäuren oder an Nahrungsquellen quasi von Zucker und Stickstoffen, die er benötigt, um wachsen zu können und so weiter. Das wusste man ja alles nicht. Das war ja alles nicht bewusst, dass er sich das Zeug so entsprechend vermehrt und was der Teufel was alles. Und deswegen hat man da einfach keinen Namen dafür gehabt. Man hat einfach halt das Bewusstsein dafür nicht gehabt. Und dann, als man herausgefunden hat, na, die Hefe, die gab es ja eigentlich schon immer, weil ohne Hefe keine alkoholischen Getränke. Und die war schon immer dabei und ist eigentlich der die auslösenden Zutaten, dass halt aus einem Malzgemisch oder aus einem Getreide-Wassergemisch wirklich Bier wird, dass die halt diese immense wichtige Rolle spielt. Und dann hat man die halt einfach ergänzt. Anfang des 20. Jahrhunderts war das, glaube ich, aber was die Geschichte betrifft, bin ich da nicht so firm. Und dann hat man gesagt, na, die kommt mit rein jetzt quasi nachträglich, weil sie war ja quasi schon immer da, man hat es halt einfach nur aufgrund des fehlenden Wissens halt einfach nie explizit erwähnt gehabt und finde ich jetzt persönlich vollkommen in Ordnung, dass man sagt, okay, man ergänzt halt heute das Reinheitsgebot mit dieser einen Zutat, weil es ist ja nicht irgendetwas, was man als Zutat hinzugefügt hat, sondern halt einfach nur
nicht kannte
und aufgrund eines gesteigerten Wissens der späteren Jahrhunderte, wo hat man schon einmal irgendwo eine Regelung, abgesehen jetzt mal von den 10 Geboten, die heute mehr oder weniger noch in Kraft sind und sage ich jetzt mal, die Zeiten so überdauert haben, die Jahrhunderte, weil sonst gibt es, glaube ich, nicht viel an Vorschriften, Regelungen oder sonst irgendetwas, das mehr als 500 Jahre genauso oder mehr oder weniger genauso in Kraft ist, weil man muss beim Reinheitsgebot ja auch noch ans fairerweise hinzusagen, wer nachher sich unser Livestream anschaut oder sich dann vielleicht das Real Life vom Livestream anschaut, wird sehen, da wird der Alexander Nadler, Freisinger Schauspieler, der traditionell am Tag des Bieres, der ja der 23. April jedes Jahr ist, zur Veranstaltung zum Tag des Bieres am Freisinger Marienplatz, verliest er immer das Reinheitsgebot. Und wenn man sich dieses Reinheitsgebot durchliest und schaut, worum geht's da jetzt eigentlich, sind da ein paar Zeilen natürlich zu den Herstellungsverordnungen oder Vorschriften drinnen. Aber das meiste ist eigentlich nur, ich würde jetzt sagen, mal Taxation, ja. Also Besteuerung, was darf das kosten? Genau. Kartellpreisbindung gleich mal drinnen. Ne? Und wenn man irgendwas nicht ordentlich braut, wie man bestraft wird. Ja. Also im Endeffekt eine sehr, sehr deutsche Verordnung jetzt.
Sowieso, klar.
In meinem Blickfeld. Also zuerst einmal geht es darum, was darf es kosten? Wie besteuern wir es? Und dann, wie machen wir es? Aber ganz wichtig, Kosten und Besteuerung.
Ja. Was denkst jetzt du, hat das Reinheitsgebot noch für eine Bedeutung? Klar, wir brauchen da noch. Also das ist einmal das Erste, die Maxime, wir brauchen da noch. Aber man sieht ja schon ein bisschen, wenn du es in deiner Aufgabe als Markenbotschafter, tragst das ja auch nach außen. Wie machst du das? Was versuchst du, die Leute da mitzuteilen?
Ich versuche eigentlich, die Leute eher ein bisschen am emotionalen Aspekt abzuholen und ihnen verständlich zu machen, dass es nicht nur eine Herstellungsrahmenverordnung ist, sondern eher eine Grundidee, eine Philosophie, wie wir Bier verstehen als bayerische Brauerei oder als bayerische Brauer, dass das ein Grundgedanke ist, einer globalen Idee, gutes Bier für unsere Zeit zu brauen. Ja. Ja. Und das haben wir nicht nur wir, sondern das haben fast alle. Weiß nicht, was gibt's im Moment? 1500 Brauereien in Deutschland und die 10, 100.000 Brauereien auf der ganzen Welt. Alle haben eigentlich dieselbe Idee, gutes Bier zu brauen. Und da befinden wir uns in einem wirklich kompetitiven Wettbewerb und jeder hat so seinen Weg. Und wir Bayern, wir als älteste Brauerei der Welt, ich meine, wir haben quasi die Hälfte unserer Existenz ohne Reinheitsgebot gebraut, wahrscheinlich. Also uns gibt es ja schon ein bisschen länger als diese Verordnung, sind aber trotzdem sehr, sehr froh, dass wir sie haben, weil es definiert uns einfach ein bisschen als Brauer und es ist nicht nur eine Herstellungsverordnung, sondern es ist einfach auch ein Stück Kulturgut mittlerweile.
Qualitätsmerkmal vielleicht?
Qualitätsmerkmal natürlich, dass die Leute wissen, das sind Biere, da ist nur über natürlich gesteuerte Prozesse, natürlich mit modernsten Technologien und Möglichkeiten, aber es sind keine künstlichen Aromen drinnen oder natürliche Aromen oder halt einfach irgendwelche Aromen zugesetzt, abgesehen von den 4 Grundzutaten, werden jetzt auch keine anderen Gewürze oder Zutaten hinzugetan, keine künstlichen Enzyme, kein zusätzlicher Zucker hinzugefügt, es werden auch keine Farb- oder Konservierungsstoffe hinzugefügt. Also alles ist eigentlich relativ klar verständlich und verspricht auch, dass du da jetzt ein Bier hast, da ist jetzt zum Beispiel auch kein Reis oder Mais drinnen als alternativer Stärketräger.
Das heißt, wir haben im Endeffekt durch dieses Reinheitsgebot ja auch ein bisschen als bayerisches Bier, nicht als Brauerei Wein Stefan, sondern als bayerisches Bier, eine Art Alleinstellungsmerkmal in der Welt.
Ja, unbestritten. Also absolut das Alleinstellungsmerkmal. Es gibt viele Brauereien, die auch wenn sie es nicht müssten, trotzdem noch ein Reinheitsgebot brauen, weil sie halt einfach das als eine der bestschmeckendsten Formen des Bierbrauens verstehen. Und das ist auch so. Und wie schon mal gesagt, also deutsche, bayerische Stile sind meiner Meinung nach wirklich nur mit dem Reinheitsgebot entsprechend originär und schmeckend, wohlschmeckend so zu brauen. Und es hat auch dem internationalen Bierbrauen extrem geholfen. Also wenn man sich anschaut, die vorwiegenden oder die weltmarktführenden Unternehmen im Brauereianlagenbau, im Bereich der Apfel- und Verpackungstechnik, Tankanlagenbau, alles drumherum, das man braucht, um eine Brauerei zu betreiben, auch im Bereich der Rohstoffe, sind deutsche Unternehmen durchaus auch weltführend und dominieren aufgrund von guter Technologie und wirklich gereiften, tollem Know-how einfach auch den Weltmarkt. Und das hat meiner Meinung nach, so sehe ich das einfach, auch mit dem Reinheitsgebot zu tun, weil durch diese Rahmenbedingungen, die wir haben, durch das, dass wir einfach keine Enzyme hinzutun können, um die Maischaufheit zu verbessern oder kein Zucker, dass die Hefe besser läuft oder einfach nicht irgendwelche Aromen reintun, um noch einmal ein fruchtigeres Aroma zu bekommen oder sonst irgendetwas, müssen wir halt einfach auf unsere Grundtechnologie und auf das Verständnis und des Wissens, die Biochemie im Bierbrauen, die Technologie im Bierbrauen, auch die Maschinenbaukomponente ist extrem wichtig. Und weil wir halt einfach dieses Regelwerk haben, war halt die Forschung und die Industrie und die Brauereien immer gefordert, weiterzuentwickeln und weiterzuarbeiten und einfach gute Technologie und viel Wissen anzueignen, um diesen Prozess so gut wie möglich zu beherrschen, ihn zu verstehen und dann das Beste daraus zu machen. Und es gibt ja einen großen deutschen Autobauer, der ein Leitspruch hat: Vorsprung durch Technik. Und ich persönlich interpretiere das für mich Vorsprung durch Reinheitsgebot. Denn dadurch sind die Forschungszentren in Deutschland, sei es Berlin, sei es Weihenstephan oder andere Universitäten oder Forschungseinrichtungen oder Ausbildungsstellen, natürlich auch in ihrem Wert und in ihrem Mehrwert für die Branche und für die Industrie gewachsen und konnten dadurch auch einen wichtigen, essentiellen Beitrag leisten, dass wir heute einfach so tolle, gut schmeckende Biere haben, wie wir sie haben.
Also Vorsprung durch Reinheitsgebot finde ich super. Ja. Das sollte man mal mit dem Autohersteller reden, ob man diesen Slogan klauen darf.
Das sehen natürlich nicht alle so und es ist sicher auch ein kontrovers diskutiertes Thema, aber so sehe ich das.
Ja.
Ich sehe einfach, dass das Reinheitsgebot uns einfach tolle Möglichkeiten gegeben hat. Und
definitiv.
Ich denke, ganz viel des Wissens, das einfach entwickelt wurde, auch hier teilweise am Campus in Weihenstephan, müsste man vielleicht gar nicht so in der Tiefe analysieren und rausfinden, wenn man nicht das Reinheitsgebot hätte, weil man sagt, ja, dann hauen wir da ein paar Enzyme rein oder Aromen oder Haltbarkeitsmittel oder irgendwelche Geschmacksstoffe und dann wird das schon. Das macht man teilweise am internationalen Parkett auch.
Ja.
Kann man machen, muss man nicht. Und wir sind sehr froh, dass wir es nicht machen müssen, sondern dass wir einfach durch die Kraft unseres Wissens, Know-hows und der Erfahrung unserer Braumeister und Brauer und durch gute Ausbildung und tolle Anlagen und gute Technik einfach gutes Bier machen können.
Ich denke, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ja, an dieser Stelle ganz kurz nochmal, wer noch ein bisschen mehr zu dem Thema wissen will, wir haben schon zweimal angesprochen, auf Facebook und YouTube, schaut euch nochmal unseren Livestream an. Wir hoffen, wir können da mehr erklären dann dazu. Und ansonsten an dieser Stelle vielen Dank wieder fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei gewesen seid.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Servus. Servus.